Das ist das, was viele Unternehmen am Anfang auch erstmal gar nicht so vor Augen haben, sondern viele denken erstmal bis zu dem Punkt, wo man es dann schafft, vielleicht eben Stellen tatsächlich abzubauen, der Punkt, wo Mitarbeitende das Unternehmen verlassen und man dann sagen, bestimmte Gehaltskosten nicht mehr hat. Aber dieser ganze Prozess drumherum, vor allen Dingen auch mit Blick auf die, die im Unternehmen verbleiben und die das Unternehmen dann ja wieder auch zu neuer Stärke führen sollen, das ist etwas, was ganz, ganz oft zu kurz kommt und was eigentlich der allererste Schritt sein sollte. Nämlich die Frage, wenn ich durch diesen Prozess durch bin, wie sieht mein Unternehmen danach aus?
OMHR,
der Podcast mit Geschichten aus der Arbeitswelt.
Von OMR Jobs und HR.
Guten Morgen, Caro.
Guten Morgen, Marvin. Oder Marv, wie dein Profilbild hier sagt.
Ja, das ist natürlich ein gängiger Spitzname meinerseits. Du hängst ja immer noch das I ran.
Ja, Marvi bist du für mich.
Süß. Damit willkommen auch an unsere Zuhörenden. Wir werden heute darüber reden, wie ein Restrukturierungsprozess in einem Unternehmen ablaufen sollte. Gründe wie Zölle, künstliche Intelligenz oder einfach schlechte Zahlen sind dafür verantwortlich. Auch geht es um das Kündigungsgespräch heute, Unternehmensbeispiele wie Kodak. Da hatte bestimmt jeder schon mal so eine Kamera in der Hand. Und ob das Sommerfest auch nach so einer Krise gefeiert werden darf. Ja, schon mal in so einem Prozess involviert gewesen, Caro?
Als HR-Business-Partner ist ja eine gute Umstrukturierung das Brot und Wasser, heißt das so? Ich glaube schon.
Ja.
Wein und Brot, wie auch immer man es nennen möchte, was auch immer dann, wenn das Projekt beendet ist, gebraucht wird. In dem Fall wahrscheinlich eher Wein, dementsprechend ja. Und gerade in Scale-Ups, Hypergrowth, schnelllebigen Umgebungen oder Unternehmen ist es ja auch gang und gäbe. Dementsprechend würde ich mal sagen, besteht mein ganzes Arbeitsleben auch viel aus Umstrukturierungen, ja, organisatorischen Veränderungen etc. Aber ich freue mich auf das Gespräch heute, weil ich glaube, da gibt es natürlich viel zu besprechen, auch viel zu bedenken und auch verschiedenste Ansätze von Unternehmen, ne?
Ja, durchaus. Bin auch sehr gespannt auf deine Expertise und freue mich auch zu hören, was da so Treiber und Ursachen sind und wie man damit umgeht, ist ja doch ziemlich heikel dann hier und da, weil es ja am Ende schon darum geht, dass Leute das Unternehmen verlassen müssen im Sinne der Sache. Und das ist nicht immer leicht zu verargumentieren. Ich habe von schlaflosen Nächten gehört.
Bei den Durchführenden oder bei den Mitarbeitenden?
Ich glaube, es geht beiden nicht gut vor so einem Termin. Ja. Reden muss man ja nun mal frühzeitig, aber dann vor allem halt persönlich. Das ist das, wo wir auf jeden Fall heute hinkommen werden. Ja, ich möchte dir die Frage des Tages vortragen, Caro. Wie viele der deutschen Industrieunternehmen befinden sich aktuell in einer Restrukturierung oder in einer Transformation? 29%, 59% oder 89%?
Gut, auch da müssen wir natürlich wahrscheinlich jetzt wieder so ein bisschen ins Dunkle reinraten, weil ne, die Definition von Restrukturierung ist ja relativ weitgreifend. Ich würde aber tatsächlich für 89% gehen, weil es kann ja auch kleinere Umstrukturierung sein. Also ich würde vor allem Industrieunternehmen, würde ich den Anteil sehr, sehr hoch schätzen. Das heißt ja nicht, dass du dann massive Layoffs hast und irgendwie ganze Abteilungen kündigst, aber Umstrukturierung wäre ich auf jeden Fall bei 89%.
Mhm. Gehe ich mit. Ich glaube auch, es sind mehr. Absolut richtig. Denn wie Patrick Heurich, Studienleiter der Horvath-Studie, sagt, der Transformationsdruck ist mittlerweile in der Breite der Wirtschaft angekommen. 89% der deutschen Industrieunternehmen, die aktuell transformieren oder es planen. Ja, das untermauert natürlich den Anlass für diese Folge. Ich möchte vorweg ganz kurz klären, in zwei kurzen Sätzen, was es mit Restrukturierung auf sich hat. Also Unternehmen machen diesen Prozess, wenn sie sich verändernden Marktbedingungen anpassen müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben am besten. Und das kann sowohl aus einer Krise heraus geschehen, als auch aus einer strategischen Notwendigkeit. Caro, was sind denn so Treiber? Ich habe sie gerade oberflächlich benannt, aber vielleicht ein bisschen dezidierter.
Ja, also auch da, es kommt natürlich, wir haben jetzt, ne, die Frage des Tages ging ja vor allem auch um Industrieunternehmen. Was wir ja aber in jetzt auch aktuell sehen, sind zum Beispiel viele Startups, Scale-Ups, schnell wachsende Unternehmen. Und da gibt es natürlich vielleicht auch nochmal andere Treiber, weil umso schneller du wächst, dann stellst du natürlich vielleicht auch erstmal viel Personal ein. Du musst viele Prozesse neu aufsetzen. Dinge sind noch gar nicht automatisiert. Wenn es um Kundenmanagement etc. geht, dann brauchst du entweder erstmal eine größere Customer Service, eine größere Sales-Abteilung, um natürlich auch Neukunden zu gewinnen. Sobald dann Unternehmen aber sich ein bisschen mehr stabilisiert haben, mehr wachsen, werden da natürlich dann vielleicht auch gewisse Fachkräfte nicht mehr gebraucht. Und das ist zum Beispiel, ne, ein Treiber. Natürlich kann es auch sein, dass vielleicht ein Unternehmen verschiedene Abteilungen hat oder verschiedene Produkte. Sollte dann vielleicht ein Produkt, ne, vielleicht auch im Retail-Sektor, nicht mehr so funktionieren, dann ist es ja auch klar, dass du dort in dem Moment vielleicht auch Stellen abbauen musst, da einfach eine gesamte Business-Unit nicht mehr existiert oder ein Bereich, der vorher existiert hat, nicht mehr existiert. Das sind für mich so Treiber, die ich auch so prominent, wenn man auf LinkedIn schaut, ne, deiner Umgebung, was natürlich auch sein kann, du bist in verschiedenste Märkte eingetreten und du sagst, okay, der eine Markt ist nicht mehr rentabel, zu komplex, dementsprechend schließe ich vielleicht sogar einen ganzen Markt, ein ganzes Land, in dem ich vorher operiert habe. Dann, was wir auch gesehen haben, Konflikte, ja, also Krieg etc. kann ja auch dazu führen, dass du dann in gewissen Märkten einfach kein Business mehr betreiben kannst, möchtest, wie auch immer. Ja, das ist für mich gerade so top of mind.
Ich habe darüber im Expertinnen-Interview mit Dr. Sabrina Zeplin gesprochen. Die war bei Boston Consulting, bei Otto, bei Xing, hat also einen großen Unternehmen, Transformation, Strukturwandel, eine neue Strategie begleitet, ist jetzt selbstständig, hat das Unternehmen Restart Career gegründet, also ist quasi auf die andere Seite gegangen, berät jetzt sowohl Beschäftigte als auch Unternehmen, wenn es dazu kommt, dass man sich voneinander trennen muss. Wie können die Individuen dann also ihre Stärken natürlich wieder erkennen und die auf dem Arbeitsmarkt präsentieren und wie kann es dann weitergehen für die? Andererseits flößt sie dem Ganzen auch so eine gewisse Empathie ein. Und sie führt jetzt mal aus, was du gerade schon begonnen hast.
Also tatsächlich ist das Thema Restrukturierung oder auch Entlassungsprogramme aktuell ja überall präsent. Und es sind aber nur zum Teil konjunkturelle Gründe oder auch Kostengründe, die jetzt vielleicht auch durch Zölle nochmal verstärkt werden könnten. Tatsächlich sehen wir das zu einem guten Teil, das auch schon an KI-Transformation liegt oder generell vielleicht auch nochmal breiter Digitalisierung. Also wir sehen tatsächlich, dass viele Unternehmen mittlerweile dabei sind, auch ihre Skillprofile fundamental zu verändern und vielleicht auch einen Kostendruck zum Anlass zu nehmen, zu sagen, ich brauche andere Profile und es gibt tatsächlich eben bestimmte Profile, die brauche ich einfach nicht mehr, weil ich das durch KI, durch Digitalisierung voll automatisieren kann.
Und ich würde sogar, glaube ich, noch was draufsetzen, dass natürlich auch gerade, und wie gesagt, das ist ja mein kompletter Hintergrund, seitdem ich arbeite, Scale-Up-Umgebungen, Mitarbeitende, die vielleicht für Phase 1 die perfekten Mitarbeitenden waren, sind es vielleicht gar nicht mehr in Phase 2. Und das ist dann natürlich auch nochmal eine andere Art von Restrukturierung, würde ich es eher nennen, dass du natürlich dann auch nochmal von HR-Seite überlegst, okay, aber welches Mitarbeiterprofil brauche ich denn überhaupt, um jetzt in der Phase des Wachstums, in der ich bin, erfolgreich sein zu können? Und das ist ja auch nochmal ein Thema, was dann nochmal schwieriger wird, weil es dann ja auf eher einen Mitarbeiteraustausch hinausläuft, anstatt dass es dann um einen prozentualen Abbau von Mitarbeitenden auch geht.
Das klingt aber irgendwie hart. Wieso sind die für Phase 2 nix?
Naja, das ist aber clever gefragt. Nummer eins, muss das ja auch nicht immer so sein. Nummer zwei ist es ja aber so, und wie gesagt, in einer sehr schnelllebigen Umgebung, brauchst du vielleicht, wenn du am Anfang ein Unternehmen gründest oder aufbaust, ein gewisses Mindset von Mitarbeitenden und Skillset. Das kann Agilität bedeuten, das kann bedeuten, dass du vielleicht relativ breit gestreut bist, von deinem Skillset her. Das kann aber auch bedeuten, wenn du zum Beispiel Führungskräfte einstellst, dass die natürlich dann auch über die Zeit hinweg wachsen müssen mit dem Unternehmen. Wachsen müssen vom Skillset her, aber auch wachsen müssen vielleicht von der Personaldichte in dem Moment, die sie betreuen. Und einige Mitarbeitende, gerade wenn du gar nicht so viel Zeit hast, dich an neue Umstände anzupassen, schaffen das gar nicht mitzuwachsen. Das ist ja auch nicht immer schlimm, weil auch nicht jeder, würde ich sagen, gemacht ist für so ein schnelllebiges Scale-up, Start-up, Tech Umgebung zum Beispiel. Aber nichtsdestotrotz ist das ja ein Faktor, den man vielleicht auch mit einberechnen muss, dass Unternehmen, die in so einem konstanten Wandel sind, einfach auch andere Bedürfnisse vielleicht an Mitarbeitende haben. Und gerade wenn Veränderungsprozesse sehr schnell passieren, dann ist ja auch nicht immer ein Change Management mit dahinter, was strategisch dann diese Veränderungen betreut. Und dementsprechend ist es ja auch einfach manchmal schwer, diesem Wandel zu folgen. Ja, und deswegen, das hatten wir auch am Anfang schon angeschnitten, ich finde, dass so Veränderungsprozesse so individuell sind, weil sie ja immer am Ende im Zentrum den Menschen haben. Und ich glaube, das ist halt super wichtig, wenn man über Veränderungsprozesse auch spricht, dass es dort eben um Menschen geht. So.
Punkt. Gut erklärt. Es ist außerdem wichtig, darüber zu sprechen, auch um Sabrina dann nochmal weiter auszuführen beziehungsweise mitzunehmen, die auf die Future of Jobs Studie Bezug genommen hat, dass in den nächsten 5 Jahren wird nahezu jeder zweite Job in Deutschland diese fundamentale Skill-Transformation, wie es so schön heißt, haben. Und 11% der Jobs wird es so einfach nicht mehr geben. Mhm. Aber natürlich auch Beruhigungspille trotzdem nochmal eingeworfen. Wir werden viel mehr, ich muss mal ganz kurz gucken, Jobs netto mehr haben als jetzt. Genau. Es wird erwartet, dass 170 Millionen neue Jobs entstehen. Und wir am Ende einen Nettozuwachs von 78 Millionen Jobs haben werden durch die technischen Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Natürlich bedingt auch in gewisser Weise durch den demografischen Wandel. Klar, die Menschheit, die wächst schon, auch wenn wir eine alternde Gesellschaft haben, bezieht sich aber auch nicht auf jeden Kontinent. Deswegen müssen wir natürlich gucken, gerade jetzt im modernen KI-Zeitalter, was hängt alles dran, wo können wir vielleicht Aufgaben auch neu denken. Es wird vor allem die Leute betreffen, die sich halt eine Expertise drauf schaffen mit diesem neuen Tool. Also ist ja so, der Buchhalter pflegt die Daten nicht mehr ein, analysiert sie nur noch. In der Produktion werden Roboter eingesetzt. Das heißt, die Leute können von den Bändern weg. Chatbots übernehmen ja jetzt schon die erste Ansprache an Unternehmen, jetzt zum Beispiel im Bewerbungsprozess. Das heißt, was ich nur sagen wollte, hier Skill-Transformation, nochmal Stichwort, die Aufgaben verlagern sich einfach. Jetzt beim Recruiter ist es natürlich so, er greift jetzt einfach in einem späteren Moment ein und kann vielleicht für eine höhere Qualität sorgen, weil er mehr Zeit hat, ne, für diese persönlichen Dinge und später eingreifen muss. Bei manchen Jobs bedeutet das aber okay, du bist komplett obsolet. So.
Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass wir wahrscheinlich jetzt in so einer Zeit auch erstmal drinstecken, wo wir genau diesen Wandel haben von technischer Erneuerung, also in dem Fall ja bei uns das größte Thema aktuell KI, zu dann aber auch irgendwann vielleicht, wenn das Ganze passiert ist, Expertinnen, die diese KI aber auch betreuen, einpflegen. Also dahinter entstehen ja auch wieder, was du ja auch am Anfang gesagt hast, viele neue Jobs, aber die müssen ja erstmal entstehen, trainiert werden, in Anführungsstrichen. Und ich erinnere mich zum Beispiel auch an meine Studienzeit damals. Das finde ich eigentlich auch schon crazy. Ich bin ja noch nicht alt, ne? Aber ich weiß noch, dass es, wenn ich heutzutage mit zum Beispiel Praktikantinnen oder so spreche, was es für Möglichkeiten auch in Unternehmen gibt, von Jobs, die es damals, als ich mein Praktikum gemacht habe, gar nicht gab, denke ich mir so crazy, wie sich das schon entwickelt hat. Dementsprechend, Absolut, glaube ich, ist da ja trotzdem so eine schleichende Entwicklung auch dahin und auch eine Anpassung zu unserer Gen Z, die ja wahrscheinlich dann auch vielleicht eher sich in in techiere Berufe entwickeln möchte, weil wir damit ja auch einfach, oder die Generation damit aufwächst, macht das ja auch irgendwie alles total Sinn in meinem Kopf. Aber natürlich diese Transformation und die Zeit dazwischen und die Betroffenen, die ne, jetzt vielleicht in diesem Vakuum, würde ich es fast schon nennen, sitzen, das ist, glaube ich, das Schwierige. Und wie schafft man es, die dann in den Arbeitsmarkt wieder zu integrieren und wieder reinzubringen? Und das ist, glaube ich, ja auf jeden Fall ein Thema, was uns, ich denke, die nächsten wahrscheinlich 10 Jahre beschäftigen wird. Und dieses Vakuum, diese trotzdem ja Fachkräfte oder Personen, die man weiterhin beschäftigen möchte auf dem Arbeitsmarkt, das zu füllen, ist, glaube ich, schon noch eine Aufgabe.
Ja, zweifellos. Ich erinnere da an meine Anekdote aus der Einhorn-Folge mit dem 7-8-jährigen Jungen, der seiner Mama da ganz stolz die KI-Videos gezeigt hat, wie er sie genannt hat. Die Berührungspunkte sind einfach schon viel früher da. Übrigens, AI and Machine Learning Specialist. Mhm. Sowas, das ist einer der Top 3 Jobs, der in Zukunft dazukommen wird, zum Beispiel. Man muss sich anpassen an die Entwicklung, und deswegen habe ich auch ein Beispiel mitgebracht, wo das nicht so war, Caro. Kodak haben Kameras hergestellt, und im Jahr 1975 war es so, ja, dass sie so ungefähr 85%igen Marktanteil in den USA hatten. 50% waren es weltweit. Also richtiger Big Player. Ja, und die Entwicklungsabteilung hat sogar diese Digitalkamera quasi entwickelt. Aber Kodak hat sich dagegen entschieden, weil dieser technische Vorsprung die Filmrolle, also das, was wir mal einsetzen und dann entwickeln lassen mussten, damals noch ein paar Wochen darauf gewartet, weil es die dann für überflüssig gemacht hätte. Die hat aber halt so geilen Umsatz generiert, dass sie gesagt haben, nee, das ist uns jetzt in dem Moment wichtiger als jetzt noch einen technologischen Fortschritt, der diese Filmrolle überflüssig macht. Schade, Kodak, sind dann in eine absolute Krise gerutscht, weil die Konkurrenz natürlich das Potenzial gesehen hat. Die waren da ja halt auch schon so weit, und dann ja, musste Kodak auch, ich glaube, zu 2012 Insolvenz anmelden, hat sich dann ganz neu aufgestellt. Das ist ein Beispiel natürlich von ein sehr negatives Beispiel, wo wir jetzt halt auch über Insolvenzen reden, denn da Leute gegangen werden müssen, aber das Unternehmen sich restrukturieren muss, weil es digitalen Fortschritt nicht anerkannt hat in seiner Zeit. Was denkst du darüber, Caro?
Ja, also wenn man im HR ist, rollt man wahrscheinlich mit den Augen und denkt sich, na super, Führungsebene trifft schwierige Business-Entscheidungen, und dann sitzt du da und musst das irgendwie alles durchführen, und die in Anführungsstrichen armen Mitarbeitenden, weil die haben sich das ja auch nicht ausgesucht und ausgedacht, dass man da vielleicht auch nicht mit der Zeit mitgeht. Also ja, das sind erstmal meine ersten Gefühle, aber das ist wahrscheinlich auch eher, wenn man nicht arbeitet, dann hat man wahrscheinlich auch solche Gefühle bei solchen Themen. Ansonsten ja, wenn es aber da dann auch Entlassungen geht, natürlich auf der anderen Seite verständlich, weil du versuchst natürlich mit diesen Entlassungen trotzdem dein Business zu bewahren, dein Unternehmen trotzdem aufrechtzuerhalten, und der größte Kostenblock in den meisten Unternehmen sind natürlich Mitarbeitende und Mitarbeiter, und daran kann man natürlich sparen, und das ist das Erste, wo du dann vielleicht auch sagst, okay, wir cutten dort jetzt erstmal die und die Budgets, um überhaupt erstmal auf den grünen Zweig wiederzukommen. Also ja, schlechte Business-Entscheidungen sind dann natürlich auch in dem Fall schlecht für Mitarbeitende, dass es dann aber unabdingbar ist. Kodak existiert ja noch als Unternehmen, und vielleicht dann auch wieder aufbauen und hochskalieren zu können. Das ist aus meiner Sicht dann trotzdem ja Tagesordnung.
Das ist absolut der Fall.
Ja, und dann natürlich die Frage, wie ist dann die Stimmung im Unternehmen? Weil wenn du irgendwie die Hälfte deiner Mannschaft da gehen lässt und dann bist du die Verbliebene im Unternehmen, das ist ja auch echt schwierig. Vor allem, wenn es dann um finanzielle Themen geht im Unternehmen. Dir fehlt vielleicht auch so ein bisschen die Mission, die Vision. Da ist natürlich dann auch unglaublich viel Arbeit und trotzdem, Klammer auf, vielleicht auch Budgets gefragt, die in die Hand genommen werden müssen, um die hinterbliebene Belegschaft überhaupt zu motivieren und ja, auch mitzunehmen und vielleicht auch zu erklären, warum ist denn dein Sitznachbar jetzt nicht mehr da und was wollen wir damit erreichen? Also das ist, glaube ich, was man auch nicht vergessen darf, was und auch oft unterschätzt wird in Unternehmen, dass man nicht einfach sagen kann, super, Job's done, Job's finished, wenn wir jetzt irgendwie 50% der Belegschaft gekündigt haben und das gemanagt haben, sondern es geht ja noch weiter. Das geht ja noch viel mehr dahinter. Und wie gesagt, wir arbeiten mit Menschen, mit Individuen.
Ja, ist jetzt auch nicht so, jeder so reflektiert, um das jetzt einfach nur auf einen wirtschaftlichen Lebenszyklus runterzubrechen und zu sagen, jo, das ist der Lauf der Dinge. Das passiert, ne, gerade in den wachsenden Unternehmen, die du da auch gerne anführst, wo halt diese Dynamik dann halt auch für Veränderungen automatisch sorgen muss. Ich wollte noch was zu Kodak sagen. Und zwar, dass sie es eigentlich immer auf die Kette gekriegt haben. Die gibt es seit 1880, musst dir mal vorstellen. Die sind Wegbereiter der Fotografie. Das heißt, die sind eigentlich jeden Step mitgegangen, bis zu 75 einfach diese Digitalkamera in der Schublade gelassen haben. Die hatten sie ja schon. Und dann, adios amigos. Also da wäre ich natürlich auch sauer gewesen als Mitarbeitender mit dem Wissen, dass das alles gar nicht hätte so weit kommen müssen. Genau, und da sieht man natürlich, eine Restrukturierung kann auch mal auf Versäumnissen beruhen. Ne?
Ja, aber auch das, am Ende ist es ja, also ne, als Unternehmer, Unternehmerin hast du natürlich ein gewisses Risiko, du triffst strategische Entscheidungen. Als Mitarbeitender hast du in dem Moment nicht das Risiko, auch nicht das finanzielle Risiko, weil du ja trotzdem irgendwo einen sicheren Sattel sitzt. Und manchmal ist es dann aber auch so, dass es einen natürlich dann trifft, so hart wie es klingt. Aber am Ende verstehe ich natürlich auch die Position der Mitarbeitenden. Aber keiner hat ja eine Glaskugel zu Hause und weiß immer in jedem Moment, was ist die richtige Entscheidung. Ich glaube, das Wichtige ist für mich bei, egal warum jetzt eine Umstrukturierung, Restrukturierung in Unternehmen passiert, es muss immer das Warum verstanden werden und das Warum auch erklärt werden, weil die Tatsache an sich ist ja meistens unabdingbar. Also ich kann mir nicht vorstellen, und wenn das Unternehmen machen, dann würde ich es gerne mal verstehen, warum. Man organisiert ja nicht sein Unternehmen aus Spaß um. So, das macht man ja nicht, weil man morgens aufwacht und denkt, heute habe ich mal Lust aufzuräumen. Das macht man, weil es ein Business Need gibt. Und dementsprechend ist das für mich eine Tatsache, und das ist wahrscheinlich eine sehr klare und, wie kann ich sagen, auch eine sehr kühle HR-Sicht. Es gibt eine Tatsache und die müssen wir umsetzen. Aber das Wie ist ja am Ende das Entscheidende, was, ja, würde ich sagen, gerade in unseren Funktionen wichtig ist zu betreuen und wirklich auch strategisch zu betreuen.
Ja, genau. Und da wird HR ja auch, sage ich mal, oft ein bisschen zu spät mitgenommen von den Verantwortlichen, die ja nun mal diese strategischen Entscheidungen treffen und so, ne? Aber um natürlich auch einen taktischen Plan auszuarbeiten, okay, wie machen wir das jetzt? Weil wir sind ja, gut, HR hat jetzt ja nicht immer die Aufgabe, auch als Seelsorger herzuhalten, aber es ist eine Kompetenz, die durchaus immer mehr gefragt wird und die dann auch greifen sollte.
Ich finde ja erstmal generell, und da ist ja auch ein riesen Umschwung, dass wenn du, und ich kann natürlich jetzt eher von der Businesspartnerrolle wahrscheinlich auch sprechen, als Businesspartner, als Businesspartner solltest du in solche Entscheidungen erstmal involviert werden. Natürlich hast du vielleicht nicht immer den kompletten Business-Kontext, aber wenn so eine Entscheidung getroffen wird, dann muss möglichst früh eine HR-Businesspartner, HR mit involviert werden, um dann Step 2, und da geht es für mich gar nicht um Seelsorge, sondern eher um das Verständnis für die Mitarbeiterschicht, um das eben betreuen zu können, und für Step 3 auch schon frühzeitig sich zu überlegen, wie begleiten wir diesen Restrukturierungsprozess. Ja, da gibt es ja auch verschiedenste Modelle, um Change Management richtig durchzuführen. Und das ist ja ein Arbeitspaket, was frühzeitig an HR-Abteilung gegeben werden muss und gemeinsam entwickelt werden sollte mit Führungsetage etc.
Bevor wir Verhaltensweisen noch vertiefen, noch ein Beispiel jetzt, damit es dann auch für euch alle, die hier zuhören, ein bisschen greifbarer wird. Und zwar ein kleines, das Studierendenwerk Siegen. Beschäftigte so ungefähr 200 Menschen und musste jetzt wie viel gehen lassen? Ich glaube, es waren 26 Vollzeitstellen, die abgebaut wurden. In der Campusgastronomie, das alles ist ein Resultat aus der Pandemie. Und zwar, weil, das klingt jetzt erstmal, ja klar, logisch. Nee, das meine ich nicht, sondern es hat die Verhaltensweisen der Studierenden geändert. Weil das Vor-Ort-Studium hat sich nur noch an Dienstag, Mittwoch, Donnerstag zugetragen. Montags und freitags haben die Studierenden überwiegend digital gelernt oder zu Hause. Mhm. Aufgrund dessen ging natürlich nicht mehr so viel Essen über den Tisch. Mhm. Und da hat man sich dann quasi verkalkuliert, weil man das ja nicht, naja, gut, man hätte es ahnen können vielleicht aus soziologischer Sicht, aber dem war nicht so. Ja, und diese Studiengewohnheiten haben halt dafür gesorgt, dass 26 Leute diese Mensa verlassen durften. Voll verrückt, ey. Oder?
Ja. Also. Aber auch das, da sieht man ja mal wieder, wie solche Ereignisse, die ja wirklich die ganze, also tatsächlich die ganze Welt, wie wir arbeiten heute, verändert haben, natürlich dann auch im Kleinen die Arbeitswelt dann nochmal verändern, ne? Oder Gewohnheiten verändern. Ja, aber auch da würde ich sagen, so, wer ist dann Anführungsstrichen schuld dran? Das ist ja auch leider Gottes einfach eine Tatsache. Wenn die Studierenden halt zu Hause sind, dann gehen sie nicht in eine Mensa. Und dann ist das wahrscheinlich am Ende das Produkt daraus. Also ja, da bin ich vielleicht dann auch sehr kühl und mir tut das natürlich auch super leid. Aber am Ende, du kannst ja nicht Personen beschäftigen, wenn der Umsatz nicht da ist.
Nee. Das ist natürlich ein absoluter Rattenschwanz auch. Also dann dieses Zuhause essen und dann für immer ein bisschen Geld sparen. Ich weiß es nicht. Aber vor allem diese Gewohnheiten. Und das kann man, glaube ich, auf viele Branchenzweige so übertragen, dass Corona nun mal für veränderte Arbeitsbedingungen gesorgt hat. Am Ende ist natürlich auch so, dass manche Unternehmen sich dadurch irgendwie Büromiete sparen. Oder ja, wir haben ja jetzt gerade auch diese vermehrten Rückrufe ins Büro. Die wären ja gar nicht nötig. Wäre diese Pandemie nicht gewesen, dann wäre das ja alles so selbstverständlich weitergelaufen, weil du hast ja trotzdem Energiekosten, die so ein Bürogebäude trägt. Ist übrigens auch spannend. Da bringt das ganze Homeoffice nichts, wenn Unternehmen ihre Gebäudebilanz nicht daran anpassen. Also ne, da haben wir dann das nächste Problem, weil um wirklich richtig was für die Umwelt zu tun, müssten Unternehmen halt an ihrer Energiebilanz arbeiten, ihre Bürogebäude. Auch ein spannender Aspekt, will ich aber gar nicht abbiegen, wollte ich nur mal ganz kurz einwerfen. Einfach um zu erklären, man musste sich echt an vieles anpassen, dass das die letzten Jahre so passiert ist. Und da leiden sogar Studienmensen. Und jetzt haben wir einmal aufgrund Versäumnissen eine Restrukturierung, dann auf unvorhersehbaren Umständen durch soziale Aspekte und dann schafft es SAP, ist ja nun mal auch ein Tech-Konzern, die haben in Deutschland mal eben 3.500 Leute mit Abfindung gehen lassen. 2.800 knapp sind davon in Vorruhestand gegangen. Die wollen diese Position einfach mit KI ersetzen. Mhm. K.O. Das ist wieder denn okay, ich passe mich an und deswegen müssen Leute unser Unternehmen verlassen. Aber ich bin mir sicher, die Zahl auf dem Check, die hätte ich auch unterschrieben.
Ja, aber das ist ja, also auch da würde ich sagen, Nummer eins, wenn du mir das so erzählst, Vorruhestand, denke ich mir so, ja, okay, wenn du dann einfach als Unternehmen eine faire Abfindung anbietest und sagst, hey, so, wir wollen modernisieren, vielen Dank für ne, deine jahrelange Arbeit und hier hast du die Möglichkeit, jetzt einfach früher zu gehen und deinen Ruhestand zu genießen, warum nicht? Aber das, finde ich, ist ja auch der Weg voraus, weil klar, es gibt natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir machen eine Restrukturierung, wir kündigen aus betrieblichen Gründen, so. Und da hast du dann natürlich nochmal ganz andere Voraussetzungen, weil dann musst du ja auch keine Abfindung bezahlen etc. Wenn du aber sagst, okay, lass uns einigen, wir bezahlen dir eine Summe, du unterschreibst und beide Seiten sind happy, dann ja, Win-Win. Und auch da haben wir ja auch vorhin an dem Beispiel von Kodak gesehen, wenn du vielleicht gewisse Modernisierungen verpasst, und das hat ja auch was mit Modernisierung deiner Workforce zu tun, dann stehst du vielleicht irgendwann da und bist irgendwie langsam oder gar nicht mehr am Zahn der Zeit, sagt man ja, angepasst, mhm. Weil dann vielleicht doch KI, und das bemerkt man ja auch schon heutzutage mit ChatGPT, also was KI so weiß, das macht mein Gehirn ja manchmal gar nicht. Dementsprechend denke ich mir so, ja, es macht Sinn und das ist, finde ich, auch in Ordnung. Und man muss das auch, glaube ich, ein bisschen irgendwo akzeptieren, dass gewisse Dinge sich verändern werden. Aber auch da, wo wir ja schon oder ich vorher sehr oft drauf eingegangen bin, ist es halt immer das Wie. Und wenn du eine faire Abfindung bezahlst und das für alle Seiten in Ordnung ist, warum nicht?
Ja, das Angebot unter gewissen Umständen freiwillig zu gehen, hat einen entscheidenden Vorteil und den erklärt uns jetzt Sabrina.
Das muss vielleicht auch nicht immer unbedingt die betriebsbedingte Kündigung sein. In vielen Unternehmen werden aktuell ja auch Freiwilligenprogramme eingesetzt. Und das ist tatsächlich, auch wenn man auf die psychologische Komponente guckt, ein extrem gutes Instrument. Also Freiwilligenprogramm bedeutet ja, dass man im Prinzip den Mitarbeitenden anbietet, freiwillig einen Aufhebungsvertrag anzunehmen. Das funktioniert natürlich nicht, wenn man jetzt einen ganzen Betriebsteil schließt oder eine Produktion, aber das funktioniert dann, wenn man letztendlich einfach die Anzahl der Mitarbeitenden auf einer bestimmten Rolle reduzieren muss und es nicht ganz so entscheidend ist, wer es am Ende tatsächlich ist. Und da gibt es einmal die Möglichkeit, entweder mit Namenslisten zu arbeiten und Mitarbeitende direkt anzusprechen mit einem Aufhebungsangebot oder es eben auch tatsächlich offen zu gestalten, zu sagen, wer auch immer, sagen, das Unternehmen jetzt mit einer Aufhebung verlassen möchte, kann sich melden. Und diese Programme haben viele Vorteile tatsächlich für beide Seiten. So, sie führen häufig zu einer leichteren Einigung auch mit den Arbeitnehmervertretern. Aber gerade auch auf der mitarbeitenden Seite führt es einfach dazu, diesen Trennungsprozess auch für sich ganz anders zu starten und zu verarbeiten. Also das hat was mit dem psychologischen Phänomen zu tun, dass man ja Autonomie und sagen nach Eigenverantwortung strebt. Und in dem Moment, wo mir eben nicht diese Entscheidung einfach sagen, auf den Tisch geknallt wird, sondern ich ein Stück weit diese Entscheidung dann selber getroffen habe, mache ich mich ganz anders auf den Weg.
Absolut. Kann ich nur unterschreiben und ich glaube auch dieses ganze Thema, ne, das hat sie ja auch ganz gut formuliert, das ganze Thema Ego, vielleicht hast du eh Mitarbeitende, die wahrscheinlich eh gehen wollten, aber gar nicht gegangen wären und dann sagen, perfekt, Win-Win. Und auch da zu dem Thema, was wir vorhin schon mal angeschnitten haben, es ist natürlich was ganz anderes, wenn man weiß, okay, es werden Mitarbeitende gehen, aber mein Lieblingskollege neben mir hat sich freiwillig gemeldet. Dann hast du ja eine ganz andere Akzeptanz auch für diejenigen, die in dem Unternehmen bleiben. Und du kannst dich eigentlich sogar für die freuen, die sagen, ja, ich glaube, das ist der richtige Moment für mich, ich gehe. Und du sagst aber, nö, ich will bleiben und bleibst. Und beide Seiten sind irgendwie happy und du hast automatisch einfach ein anderes Engagement ja auch in der Mitarbeiterschaft. Also daher würde ich sagen, ist das auf jeden Fall was ich auch immer befürworten würde. So.
Genau, da merkt man wieder, wie wichtig es ist, welches Narrativ Unternehmen aktiv beeinflussen. Weil eigentlich ist das ja der Wolf im Schafspelz, wenn man so will. Das Schaf nährt sich da natürlich ganz harmlos an und trotzdem bedeutet es am Ende, okay, hier muss wer gehen. Aber wir versuchen es jetzt erstmal auf diese Art und Weise und das finde ich auch die deutlich klügere Variante. Das ist übrigens auch wichtig, weil eine Restrukturierung gut und gerne bedeuten kann, dass die Employer Brand, also auch dass sein Ruf darunter leidet. Und zack, ist mein jetzt ehemaliger Arbeitgeber gar nicht mehr so geil. Ich möchte dir ganz kurz ein paar Zahlen vorstellen, denn Sabrina hat mit ihrem Unternehmen dort gemeinsam mit Kununu denn mal draufgeschaut. Die haben sich 14.000 Bewertungen bei Kununu geschnappt von 16 Unternehmen, die alle eine Restrukturierung hinter sich haben. Was bedeutet das am Ende für die Brand? Durchschnittlich 11% rutschte der Score ab, in einzelnen Fällen sogar um 25%, absolut irre. Und bei 2/3 der untersuchten Unternehmen erholte sich die Employer Brand danach nicht davon. Also es war auch ein nachhaltiger Schaden. Der Kununu Score blieb dort durchschnittlich bei -6%. Ich finde es einen sehr guten Querschnitt, den das da gibt. Und ja, das zeigt natürlich ganz klar.
Gut, auf der anderen Seite muss ich natürlich vielleicht noch mal ein bisschen einordnen, ohne da jetzt die Statistik vielleicht auch kaputt machen zu wollen. Aber es ist ja Fakt, dass natürlich, wenn dein Ego gekränkt wird, wenn du unzufrieden bist, dann gibst du eher noch mal eine schlechte Rezension. Und ja, auch in dem Fall, stell mal vor, du kommst einen Tag zur Arbeit und auf einmal sitzt da irgendwie gottlos HR im Raum, ruft dich rein und sagt ja übrigens, heute ist die Reise zu Ende. Da wäre ich auch wütend und würde wahrscheinlich erstmal alle Mittel nutzen, die ich habe, um vielleicht auch meinen Frust rauszulassen. Also ich finde, das ist ja auch tatsächlich was Natürliches, dass dann vielleicht so eine Reaktion auch bei Mitarbeitenden ist, versus die, die zufrieden sind in dem Unternehmen oder vielleicht auch die Neuanstellungen, die dann im Nachhinein passieren, die werden dann ja nicht alle eine gute, positive Bewertung im Nachhinein bei Kununu schreiben. Das muss man vielleicht dann nochmal so ein bisschen, denke ich, jetzt in Perspektive setzen. Aber auch da, wenn wir die Beispiele nehmen, ich glaube, es gibt auch da, ne, ich hatte das Beispiel angeführt mit, du kommst morgens zur Arbeit und wirst direkt in den Raum reingerufen, kriegst dein Kündigungsschreiben vorgelegt und dann ciao. da gibt es ja auch andere Möglichkeiten, das zu machen. Oder auch die Gesprächsführung an sich. Ja, wie führen die Führungskräfte die Gespräche? Wie führt HR die Gespräche? Wie geht man auf die Mitarbeitenden vielleicht auch ein? Wie gibt man aber auch Kontext zu dem Ganzen? Ich finde, das ist unglaublich wichtig, weil wie gesagt, wir arbeiten mit Menschen. Und ich habe ja auch in der Vergangenheit sehr viele von solchen Gesprächen geführt.
Sehr gut, Caro. Guter Punkt. Ich will gar nicht unterbrechen, aber ich bin sehr, sehr dafür, dass wir die Rubrik Nähkästchen einführen. Und jetzt ist die Gelegenheit, einmal daraus zu plaudern. Du hast schon viele Gespräche dahingehend geführt. Du bist ja auch nicht mit der größten Empathie vom Himmel gefallen oder konntest solche Situationen dann immer astrein. Nein, ich meine nur, so im früheren. Dein früheres Ich hat ja jetzt nicht immer perfekt agiert in solchen Momenten, oder? Oder deine KollegInnen, wo hast du denn richtig Fehler gesehen? Was waren so richtig unangenehm? Gab's da was?
Ja, okay, also danke, dass du das einfach schon voraussetzt. Ich würde.
Nein, ich würde so, du hast super gemacht, bestimmt. In jedem Zyklus deines Arbeitslebens.
Nein, und ganz ehrlich, ich sag dir auch in vor allem früheren Jobs, so, ich war jung und unerfahren. Und natürlich, wenn ich jetzt so reflektiere, wie mache ich zum Beispiel heute eine Kündigung versus wie war das früher, bin ich aber auch einfach ein ganz anderer Mensch. Und ich muss dazu sagen, wenn ich an meine erste Kündigung zurückdenke, die ich in meinem Leben jemals gemacht habe, ich war mega aufgeregt. Ich wusste doch gar nicht, was ich sage. So, du sitzt da alleine drin irgendwie als junger Mensch, der selber ja gefühlt noch gar nicht fertig ist. Und so sollst dann jemanden kündigen, der vielleicht in dem Moment sogar noch gleich alt ist. Das ist einfach nicht schön. Und natürlich findest du da auch nicht immer die richtigen Worte. Du stotterst vielleicht. Also da wirklich, wenn ich daran denke, denke ich echt so, boah, die armen Menschen wahrscheinlich, mit denen ich damals gesprochen habe. Aber natürlich, viele Dinge passieren ja auch mit Erfahrung. Ja, und viele Dinge passieren ja auch mit Reaktionen, die du vielleicht schon gesehen hast, wo du weißt, wie du drauf eingehst oder vielleicht auch gewisse Weiterbildung, die du gemacht hast und dich menschlich ja auch weiterentwickelst. Dementsprechend, ja, wenn ich jetzt zurückschaue, würde ich viele Dinge vielleicht auch noch anders machen oder empathischer drauf eingehen oder mir vielleicht die Dinge, das Gespräch vorher nochmal durchgehen. Ja, auf jeden Fall. So, weil ich finde am Ende, und das ist die Position von der heute Caro wahrscheinlich, ich finde es immer noch schade. Ja, also, und es ist immer noch nicht, dass ich dann sitze und denke, oh, heute ist ein guter Tag. Und ich finde, das ist auch eine komplett menschliche Reaktion. Nichtsdestotrotz weiß ich aber, es ist vielleicht in dem Fall wichtig für ein Unternehmen oder das ist jetzt das, was ich durchführen muss. Das heißt, ich kann mich da emotional vielleicht auch ein bisschen besser separieren und weiß aber trotzdem vielleicht, welche Worte ich finde oder wie ich den Kontext herleite und wie ich auf Mitarbeitende auch eingehen kann. Und das hat sich schon verändert. Und auch da vielleicht nochmal wieder zurückzulenken auf das Thema, wenn man vielleicht Entlassungen plant, dann sollte man sich vielleicht auch überlegen, wer führt die Gespräche? Wer ist in der Lage, das so rüberzubringen und auch sich damit okay zu fühlen, das zu tun, dass es im bestmöglichen Kontext bei den Mitarbeitern landet?
Sabrina, was denkst du darüber?
Und das ist etwas, das ist sowohl für erfahrene, gestandene HR-Verantwortliche als auch für erfahrene Führungskräfte immer wieder eine Herausforderung, diese Gespräche zu führen. Und das ist aber etwas, worauf man sich tatsächlich gut vorbereiten kann und auch sollte. Also das ist etwas, wo wir häufig auch mit Trainings unterstützen in diesen Prozessen, um einfach sicherzustellen, dass Verantwortliche gut vorbereitet in diese Gespräche gehen. Weil einfach, ja, es eine so emotional belastende Situation ist. Also ich selber musste auch ein paar Mal solche Gespräche führen und das ist fürchterlich, ne? Also man schläft davor schlecht und man hat ja Menschen, mit denen man lange zusammengearbeitet hat, zu denen man auch eine emotionale Bindung hat. Und das ist ein fürchterlicher Prozess. Und das führt dann aber dazu, wenn man sich das nicht bewusst macht, dass man in diesen Gesprächen auch ganz viel Schaden ungewollt anrichten kann, indem man sich zum Beispiel dann gegen das Management solidarisiert und sagt, war ja nicht meine Entscheidung, sondern die Idioten da oben wollten das. So, und das ist aber dann, es hilft nicht in dem Moment, dann diese Bitterkeit rauszunehmen, sondern man verstärkt sie eigentlich nur.
Ja. Ich würde sagen, jede, die mal in so einer Situation war, solche Gespräche zu führen, hat wahrscheinlich dieselben Gefühle. Und ich sage auch immer, wenn ich da berate oder beratend tätig bin, am Ende wird es nie so sein, dass du zur Arbeit gehst und denkst, yes, heute ist ein guter Tag. Aber es wird irgendwann einfacher werden, weil die Erfahrung das bringt und weil du einfach es schaffst, trotzdem dich so ein bisschen emotional davon zu distanzieren, weil du musst es ja machen, das weißt du, es ist dein Job. Und es aber dann schaffst, wirklich den, gar nicht aufgeregt zu sein mit dem Prozess an sich, sondern dich auf den Menschen, der vor dir sitzt, zu konzentrieren. Und ich glaube, das ist auch so mein größter Tipp. Ich glaube, wenn du mir 10 verschiedene Menschen vorsetzen würdest, würde ich jedes Gespräch anders führen. Und ich würde, auch wenn es im Unternehmen ja immer Leitfäden gibt und Gesprächsleitfäden, wahrscheinlich jedes Gespräch individuell anpassen und auch individuell eröffnen und dementsprechend, ja, es ist einfach kein schönes Thema und deswegen auch da, ich bin mir sicher, das ist ein Bereich, der sollte und darf und wird auch nicht von KI ersetzt werden, ja, weil da musst du so proaktiv auf Menschen in einem Moment eingehen und das hat was mit Empathie zu tun und ich bin mir sicher, dass Maschinen diese Art von Empathie und auch diese Bindung, die man vielleicht hat und das Wissen, was wir ja auch teilweise über Mitarbeitende haben, wie sie reagieren, wie sie aussehen etc., wie du das so verarbeitest, das kann eine Maschine nicht. Und das ist, glaube ich, auch wichtig in solchen Gesprächen, sei keine Maschine. Ja, und ich glaube, den besten Tipp, den ich auch immer gebe, wenn ich mit Führungskräften spreche, die in jeder Situation übrigens, ne, auch bei vielleicht nur kritischem Feedback damit strugglen, ist, egal welche Nachricht du jetzt kommunizieren musst, versetz dich in den Mitarbeitenden hinein und wie würdest du wollen, dass es dir kommuniziert wird mit dem bestmöglichen Outcome, dass du dann gar nicht in dem Moment sauer sein kannst, weil du dich so sehr in diese Position des Mitarbeitenden hineinversetzt, dass die Message landet. Und so gehe ich übrigens in viele Gespräche auch selber rein, dass ich mir überlege, das ist ja eine Tatsache, dass ich das Gespräch führen muss und es ist eine Tatsache, dass ich gewisse Nachrichten vielleicht jetzt auch landen muss, aber wie schaffe ich es, diejenige so abzuholen, wie ich es mir selber auch wünschen würde, wenn ich in der Position bin.
Voll schwierig. Kurz noch eine Formalität, die ich hier einschieben muss. Es gibt ja natürlich einen Plan, der aufgestellt wird im Rahmen so eines Prozesses und dann wird eine sogenannte Sozialauswahl erforderlich, wenn ein Arbeitgeber betriebsbedingt kündigen muss, will. Und das folgt dann gewissen Kriterien, ne? Also wie lange die Leute, die schon länger im Unternehmen sind, die Älteren, Schutzbedürftige, Unterhaltspflichtige, und Menschen mit Schwerbehinderung genießen da natürlich einen anderen Status. Aber trotzdem wird viel geklagt im Nachhinein.
Ja, und klar, macht ja auch in dem Moment Sinn, weil du vielleicht als Mitarbeiter dann prüfen möchtest, ist jetzt wirklich alles so rechtlich richtig gewesen? Du hinterfragst in dem Moment vielleicht dann auch den Sozialplan etc. Und am Ende, ja, auch da würde ich aber sagen, kommt es natürlich auch so ein bisschen darauf an, wie kann ich vielleicht sowas als Unternehmen abwenden mit auch einer gewissen Transparenz. Das liegt dann ja auch daran, und das kann ich auch verstehen, wenn du als Unternehmen jetzt versuchst, irgendwie Dinge zu dribbeln und da vielleicht nochmal ein Auge zudrückst beim Sozialplan. Das ist halt nicht richtig. Am Ende, ne, haben ja beide Seiten einen Arbeitsvertrag unterschrieben und wenn du ihn beenden musst, dann musst du das auch zu fairen Bedingungen tun. So. Und wenn du das nicht kannst und sagst, aber es muss unbedingt Mitarbeiter XYZ gehen, dann musst du eine Abfindung anbieten. Dann ist das so. Dann musst du diesen Weg gehen. Und ich finde, das ist dann ja auch trotzdem, ne, wenn ich mich da in Mitarbeiter hineinversetze, als Unternehmen musst du dann auch einfach ehrlich sein. Du möchtest es deinen Mitarbeitenden alles geben und auch bei Trennungsprozessen, das ist ja im Übrigen auch im Privatleben so don't play it dirty. Sei doch dann einfach bitte ehrlich, aufrichtig und dann, ja, bist du ja am Ende auch vor Gericht nicht anfechtbar. Und ich finde, das ist so das Mindeste, aber auch was Unternehmen da dann schon auch leisten müssen.
Geld vergeht, Gefühle bleiben, ist übrigens auch etwas, das Sabrina aufgegriffen hat, denn es gibt vermeintlich viele, die ein nettes Sümmchen kassiert haben. Ist das aber aufgebraucht, kehren die Gefühle über den alten Arbeitgeber zurück. Ne, weil die Abfindung könnte vielleicht eine Überbrückungshilfe sein, denn für einen neuen Lebensabschnitt. Aber sollte das nicht klappen, erinnert man sich auf jeden Fall eher daran oder auf jeden Fall daran, wie das so ablief. Caro, zu guter Letzt, welche Rolle HR spielt? Das hören wir jetzt nochmal von Sabrina.
Aber gerade in größeren Unternehmen, wo HR auch strategisch aufgestellt ist, ist es absolut essentiell, in so einem Prozess frühzeitig mit am Tisch zu sitzen und diesen ganzen Prozess ja strategisch und operativ mitzuplanen und da ein guter Sparringspartner zu sein. Und das ist tatsächlich für viele HR-Verantwortliche und HR-Bereiche eine riesige Herausforderung, weil viele Jahre ja es vor allen Dingen um Aufbau ging und Recruiting im Fokus stand und wie kriegen wir möglichst schnell gute Talente, wie schaffen wir das, unsere Mitarbeitenden gut zu entwickeln und sag mal, dieses Mindset von sozusagen Aufbau, Entwicklung, Kulturarbeit, das passt vielleicht erstmal nicht zu dem Abbau und wir sehen, dass viele sich damit auch schwer tun, also auch von ihrer Persönlichkeitsstruktur und von ihren Werten erstmal in den Widerstand gehen und sagen, das möchte ich gar nicht unterstützen. Und das ist etwas, ja, wo ich auch nur ermutigen kann, da reinzugehen, denn es gehört letztendlich zum kompletten Lebenszyklus eines Unternehmens auch dazu, auch mal solche Phasen zu begleiten.
100%, und das, ne, schließt sich ja wieder mit dem, und da bin ich immer fast ganz, ganz froh, dass ich da komplett einer Meinung bin. Und am Ende geht es ja darum, dass man trotzdem jede Seite mitnimmt. Und auch zum Beispiel HR muss die Hintergründe verstehen, warum machen wir das überhaupt. Und zum Beispiel ein Modell, mit dem ich gearbeitet habe, ist das ATCA-Modell von Jeff Hyatt, wenn ich den jetzt richtig ausspreche. Und ATCA steht in dem Fall für Awareness, Desire, Knowledge, Ability und Reinforcement. Und das sind verschiedene Prozesse praktisch, oder diese Begriffe stehen immer für eine Phase praktisch von Change Management, durch die jeder Mitarbeitende durchgeht. Und ich finde, das ist halt super, super wichtig, sich vielleicht auch dort, wenn du Change Management betreust, von HR-Seite, aber auch von Business-Seite, sich klarzumachen, durch welche auch psychologischen Phasen gehen Mitarbeitende durch, aber auch gleichzeitig das für sich selber einmal abzuklären. Und ich glaube auch nur so, und das kann ich nur von mir selber sagen, ich mag Change Management. Tut es mir leid, wenn Mitarbeitende betroffen sind oder habe ich da schwierige Gefühle zu? Ja, aber ich finde nichtsdestotrotz, dass Change Management unglaublich wichtig ist. Und wenn du das richtig machst, kann das ja auch erfolgreich sein. Und wenn du das richtig machst, schaffst du es auch, die Mitarbeitenden, die bleiben, richtig zu motivieren und wieder abzuholen. Und das ist, glaube ich, eine Sache, vor allem, ne, um uns zum Anfang auch zurückzubringen. Change ist manchmal unabdinglich. Ich sage immer gerne, the only constant is a change. So in meiner Arbeitswelt. Und dann ist aber wirklich die Frage, wie gehst du damit um? Und wie hinterfragst du das vielleicht auch psychologisch? Und ich finde, das ist so für mich, was ich am meisten daraus mitnehme, Dinge, die du nicht ändern kannst, die kannst du aber trotzdem beeinflussen. Und das ist für mich dieses Wie. Dementsprechend, ja, Change Management ist komplex, aber solange man die Psychologie dahinter versteht und menschlich rangeht, ist es was durchaus auch erfolgreich sein kann.
Grund genug, um jetzt abzubiegen in unsere drei Lehren für euch, die ihr zuhört. Also, wir haben es festgestellt, oft gesagt, der Mensch steht im Mittelpunkt, davor, danach und überhaupt. Und das ist halt auch mega wichtig, nicht erst eine Kommunikationsstrategie zu entwickeln, wenn so ein Prozess stattfindet, sondern es beruht ganz, ganz viel auf Empathie, egal, also im ganzen Arbeitsleben hast du aber, sag ich mal, schon vorher das Vertrauen zu deinen Leuten, dann wird so ein Prozess natürlich in gewisser Weise begünstigt, in gewisser Weise. Es nimmt ihm nicht den Schwermut und man merkt natürlich auch, dem Menschen ist eine gewisse Autonomie wichtig. Ja, mache ihm ein Angebot, dass es sich für ihn auch so anfühlt, als würde er nicht gegangen werden, sondern als würde er das irgendwie mitentscheiden. Dann die Personalabteilung muss sich auch wieder dem ganzen Lebenszyklus annehmen. In Zeiten von Aufbruch war das natürlich alles super nett, irgendwie auch Marketing zu fahren, Leute zu hiren. Wachstum macht sicher ein bisschen mehr Spaß, als das wieder rückgängig zu machen. Das ist ganz, ganz wichtig auch für die Atmosphäre, dass auch HR-Verantwortliche dann in solche Gespräche gehen mit dem richtigen Rüstzeug. Und das fängt einfach beim Bewusstsein an, damit es dann halt nachhaltig wird. Und natürlich ist zu guter Letzt Restrukturierung nicht nur bloßer Stellenabbau, um Kosten zu senken, sondern es geht ja um die Handlungsfähigkeit des Unternehmens per se. Und da muss man sich dann fragen, auch als Verantwortlicher, wie sieht das Unternehmen nach der Krise aus? Und die anderen Leute werden da ja weiter beschäftigt sein wollen. Und dementsprechend macht ganz viel Strategie und Atmosphäre da die Musik.
Check, 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 check.
Das ist immer der beste Moment der Folge, wenn Caro alle meine Ideen abnickt. Herrlich.
Check, 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 check. Und auch da, ich finde, auch, dazu auch zu dem letzten Punkt, um da vielleicht auch mal so das HR-Bild wieder ins Richtige zu rücken. Ich glaube halt, dass man generell natürlich in unseren Jobs auch viel Last und viel Rucksack trägt, gerade wenn solche Prozesse sind, weil man ist natürlich immer so die Frontline von dem Ganzen und man kriegt vielleicht auch im ersten Moment die Gefühle ab. Ich will aber auch daran nochmal erinnern, dass natürlich, wenn man so einen Prozess managt und den Erfolg sieht oder vielleicht auch dann Mitarbeitende sieht, die am Anfang gar nicht so positiv drauf reagiert haben, dann auf einmal zu einem kommen und sagen, ja, hey, ganz ehrlich, ich bemerke auf einmal, es war die richtige Entscheidung und ich verstehe total, warum das jetzt so passiert ist, dann hat man wirklich, würde ich sagen, alles richtig gemacht. Und das sollte immer die Ambition sein, finde ich, menschlich an die Sache ranzugehen, alle mitzunehmen. Bei V2 hast du intelligente Leute eingestellt, dementsprechend da einfach ehrlich und aufrichtig zu sein, ist immer der beste Ansatz.
Und so verbleiben wir. Caro, danke für deine Gedanken.
Danke dir.
War eine sehr ausgiebige Folge. Ich hoffe, ihr habt viel mitgenommen.
Cool, es hat sehr Spaß gemacht. Wir lieben Restrukturierungen.
Nur die guten.
Nur die guten, natürlich.
Okay, ich verabschiede mich jetzt in den kleinen Urlaub, Caro. Und dann
perfekt.
Sehen wir uns nicht wieder.
Aber ich gönn's dir. Ich freue mich. Werde ich natürlich vermissen.
Und ich mich erst. Ja, natürlich. Wir werden bald drüber hinwegkommen. Wir sehen uns bald wieder, meine Liebe. Und bis dahin, hab eine gute Zeit.
Du auch. Schönen Urli.
Mach's gut. Danke. Tschüss. Bleib neugierig.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.